Wenn ich jetzt 8 Jahre alt wäre, dann würde ich meinen, das ist jetzt meine Burg und irgendjemand hat mir hier Munition hingelegt. Aber ich bin nicht 8 Jahre. Wahrscheinlich liegt es deswegen hier, weil unten kein Platz mehr war. Gell? Oder ich verstehe das einfach nicht. So ein reich gedeckter Erntetisch oder Erntestufen, wie wir es da unten haben, ist natürlich in erster Linie ein Grund zum Danken. Viele Menschen aus ärmeren Ländern, wenn die jetzt hier wären und das anschauen, dann würden sie vor Neid erblassen. Aber gerade weil unsere Tafel bei uns hier in Deutschland so reich gedeckt ist, deshalb soll uns eine reiche Ernte nicht nur zum Dank anreizen, sondern auch ermahnen. Eine Ermahnung sein, dass wir das Wesentliche nicht vergessen bei all dem, was uns so umgibt. Und ich möchte dazu einen sehr bekannten Text lesen aus dem Lukas-Evangelium in Lukas Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Lukas 12, 13 bis 21. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor jeder Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Am Anfang von Kapitel 12 heißt es, als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte und sie einander auf die Füße traten. Das muss man sich vorstellen, ja, das ist ein Massenauflauf. Tausende, sie steigen sich gegenseitig auf die Füße, eine riesige Menge. Und dann tritt aus dieser Masse einer hervor und er bringt sein Anliegen vor Jesus. Und das finde ich sehr oft in den Evangelien. Da ist eine große Menschenmenge und plötzlich fällt der Scheinwerfer auf eine Person. Und das Schöne ist, diese eine Person steht stellvertretend für viele. Für viele damals und für viele auch heute. Der eine kommt und sagt: Meister, mein Bruder ist ungerecht. Unser Vater ist gestorben, jetzt will er das Erbe nicht mit mir teilen. Komm mit und sag es ihm. Lies ihm so richtig die Leviten, wie du es gerade mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auch gemacht hast. Und Jesus kommt nicht mit. Jesus hat nicht alle menschlichen Bitten erfüllt, gell? Sondern Jesus sagt: Mensch, wer hat mich zum Erbteiler oder zum Richter gesetzt über euch? Der Herr Jesus sagt es so, als ob er betonen möchte, dass er nicht in die Welt gekommen ist, um sich mit solch unwesentlichen Dingen wie mit einem Erbe aufzuhalten. Aber gleichzeitig benutzt Jesus jetzt diesen Vorfall, um den Mann und die anderen vor einem größeren Problem zu warnen. Das Problem, das der Mann hier vorgibt, ist die Ungerechtigkeit seines Bruders. Aber Jesus, was Jesus jetzt anspricht, war in seinen Augen das größere Problem, nämlich Habsucht. Und es war wahrscheinlich ein Wurzelproblem von beiden Männern, gell, von beiden Brüdern. Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Im Lukas-Evangelium warnt Jesus sehr oft vor dem gefährlichen Reichtum. Wie ist denn das? Wenn was gefährlich ist, dann haben wir doch normal Angst davor, oder? Seid mal ehrlich, wer von euch hat Angst vor Reichtum? Ich habe bis jetzt noch keinen getroffen. In der Regel lieben wir den Reichtum und wir handeln damit. Und es zeigt eigentlich, wie überheblich und wie selbstsicher unsere Gesellschaft ist. Reichtum ist gefährlich, weil, wenn wir viel haben, es leicht passieren kann, dass wir das Wesentliche aus den Augen verlieren. Und deshalb erzählt Jesus jetzt dieses Gleichnis von dem Kornbauer und der reichen Ernte. Und ich möchte es überschreiben mit: Verlier das Wesentliche nicht aus den Augen oder vergiss das Wesentliche nicht. Ein altes Gedicht hat es schön zusammengefasst, was da in Lukas 12 steht in diesem Gleichnis. Da heißt es: Wer Gott vergisst über Gaben und Garben, wer Schätze sich häuft und den Bruder lässt darben, wer die Seele will speisen mit irdischem Brot, nicht rechnet mit frühem, mit ewigem Tod. Eine gute Zusammenfassung. Und das Gedicht liefert im Prinzip auch gleichzeitig eine gute Gliederung. Und die Gliederung haben schon viele übernommen. Die ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber ich möchte sie trotzdem übernehmen, weil sie gut ist. Vier Dinge hat der reiche Kornbauer vergessen. Erstens, er vergisst den reichen Gott über sich. Zweitens, er vergisst den armen Nächsten neben sich. Drittens, er vergisst seine unbefriedigte Seele in sich. Und als Viertes vergisst er die Ewigkeit vor sich. Das Erste: Vergiss nicht den reichen Gott über dir. Ist eine Warnung, die hier drin steckt. Vers 17 bis 19. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere brauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Das Wichtigste, was dieser fleißige und rechtschaffene Mann vergessen hatte, war, dass es da noch einen gibt, der über ihm steht. In diesem Text ist überhaupt keine Rede von Gott, gell? Dieser Mann, der redet zu sich selbst. Und das sind keine reichen Menschen, sondern arme Menschen, die nur sich zu sich selber reden können. Was sagt die Schrift? Die Schrift sagt, haben wir vorhin auch gesungen im zweiten Lied, alle guten Gaben kommen von Gott. Und schon von daher war dieser Mann ein Narr. Wenn wir ihn charakterisieren, wenn ich ihn charakterisieren müsste mit ein paar Worten, dann würde ich sagen, er war fleißig für sich. Er war fleißig, er war unabhängig, er war selbstvertrauend, er war selbstzufrieden und er war aufstrebend. Und das sind alles Eigenschaften, die wahrscheinlich viele Eltern und viele Erzieher und der Staat von seinen Kindern wünschen würde. Ja, sie sollen fleißig sein, sie sollen aufstrebend sein, sie sollen was einsetzen, sie sollen auf sich selbst vertrauen. Das sind doch starke Persönlichkeiten. Jesus sagt: Ihr Narren, ihr denkt, ihr seid gescheit und klug, nach dem Schema dieser Welt seid ihr das vielleicht auch, aber in Gottes Augen seid ihr nicht weise. Denn die Bibel sagt an vielen Stellen, zum Beispiel im Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. In Hiob 28, Vers 28, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Die Furcht des Herrn zu haben bedeutet, dass ich mich in ehrfürchtiger Weise Gott unterordne und alles in meinem Leben auf ihn ausrichte, weil er über mir steht. Wenn wir einen gottesfürchtigen Menschen charakterisieren wollen, dann würde ich sagen, er ist fleißig für Gott. Er ist abhängig vom Herrn. Er ist gläubig, das heißt, er ist vertrauend auf Gott. Er ist zufrieden im Herrn. Er ist demütig, aber auf Gott hinstrebend. Wenn ich nach diesem Maßstab die Menschen in Deutschland bewerten müsste, dann muss ich leider zu dem Schluss kommen, dass es vielleicht in Deutschland viele kluge Menschen gibt, aber sehr, sehr wenig weise. Denn die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn wir Gott ausklammern aus unserem Leben, dann mögen wir mit allem Fleiß eine steile Karriere machen, aber in Wirklichkeit sind wir Narren. Deshalb vergiss nicht den Herrn über dir. Mach deine Pläne mit ihm. Und solltest du heute Nachmittag noch ins Kino gehen, was ich nicht glaube bei dem schönen Wetter, dann geh nicht unabhängig von Jesus. Oder wie ist es, wenn es Suppe gibt, wenn du nachher Suppe holst? Denkst du dir dann, ich hole mir jetzt einen Teller Suppe? Oder denkst du, wir holen einen Teller Suppe? Denn Jesus wohnt in dir. Und er ist immer bei dir. Ich möchte jetzt nicht Schizophrenie fördern oder irgend sowas. Aber einfach das Bewusstsein der Gegenwart Gottes in uns wecken. Du bist nicht allein, wenn du gläubig bist. Matthäus 6, Vers 33 sagt sehr schön, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Das ist Weisheit. Und in dieser Weisheit liegt der wahre Reichtum und der volle Reichtum. Der englische Philosoph C.S. Lewis hat es mal so formuliert, er hat gesagt, greife nach dem Himmel und du bekommst die Erde dazu. Greife nach der Erde und du bekommst keines von beiden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, greife nach dem Himmel, dann wird euch alles andere hinzugelegt werden. Dann wirst du dem anderen auch keinen Mangel haben. Aber greife nach der Erde und lass das Reich Gottes weg, dann bekommst du keins von beiden. Zweitens hat der Kornbauer noch was vergessen. Er vergisst den Gott über sich. Das Zweite, was er vergisst, ist den Nächsten neben sich. Vergiss nicht den Armen neben dir. Ich lese nochmal die zwei Verse. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Er sagt, sei guten Mutes, iss, trink, lass es dir gut gehen. Aber was ist mit denen es nicht gut geht? Mit dem Bettler, mit dem Blinden, mit dem Obdachlosen, mit dem Witwen und Waisen. Die waren gar nicht in seinem Blickfeld. Und das ist eben wieder eine Gefahr des Reichtums. Er kann einerseits den Blickwinkel nach oben verschmälern und der Reichtum kann gleicherweise den Blickwinkel zur Seite verschmälern, so dass ich das Wesentliche nicht mehr im Fokus habe. Der Betrug des Reichtums kann Menschen zu egoistischen Monstern machen. Da kam einmal ein Jude zu einem Rabbi und er wollte mit ihm über das Geld reden. Und er sagte, der Rabbi, das ist entsetzlich. Gehst du zu einem Armen, dann ist er freundlich und hilfsbereit und er hilft dir, wenn er kann. Und gehst du zu einem Reichen, dann schaut er dich nicht einmal an. Wie ist das mit dem Geld? Da sagte der Rabbi, geh mal ans Fenster und schau, was siehst du? Und er geht hin und schaut durchs Fenster und sagt, ich sehe eine Frau mit einem Kind, ich sehe ein Auto und gut, sagt der Rabbi. Und jetzt geh ein Stück weiter und stell dich vor den Spiegel. Was siehst du jetzt? Naja, jetzt sehe ich nur noch mich selbst. Sagt der Rabbi, schau, so ist es. Das Fenster ist aus Glas und der Spiegel ist auch aus Glas. Aber kaum legst du ein bisschen Silber hinter die Oberfläche und schon siehst du nur noch dich selber. Ich denke, wir hier in Deutschland, wir gehören zu den Reichen in dieser Welt, oder? Und deshalb sollten wir besonderes Augenmerk auf die Verse in der Bibel legen, die uns auffordern, den Armen zu helfen. Im ersten Johannesbrief sagt der Johannes in Kapitel 3, wer aber die Güter dieser Welt hat, haben wir? Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Könnte es sein, dass bei manchen die Liebe Gottes nicht mehr in ihm ist, weil das ein Wunderpunkt ist? In 2. Korinther 8, Vers 13 sagt Paulus, in der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen. Galater 6, Vers 10, so lasst uns nun Gutes tun an jedermann, wo wir Gelegenheit haben. Es sind nur ein paar Verse, aber ich denke, sie sind eindeutig. Der reiche Kornbauer vergisst den reichen Gott über sich, oder der arme Kornbauer vergisst den reichen Gott über sich. Er vergisst den armen Nächsten neben sich. Als drittes vergisst er seine unbefriedigte Seele in sich. Vergiss nicht deine Seele in dir. Der Kornbauer sagt in Vers 19, meine Seele, lobe den Herrn. Nee, er sagt, meine Seele, du hast nun einen großen Vorrat für viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink und sei guten Mutes. Er verwechselt hier scheinbar etwas. Er hält seinen Leib für seine Seele. Er denkt, wenn ich das Leibliche befriedige, dann wird gleichzeitig auch mein seelischer Bereich befriedigt. Und das ist ein ganz großer Irrtum. Unsere Seele wird nie befriedigt durch Konsum oder Luxus oder durch irgendwelche materiellen Werte. Und ich denke, hier werden wir in unserer Wohlstandsgesellschaft regelrecht betrogen. Unsere Seele sucht Frieden und Geborgenheit und wir füttern sie mit finanzieller Sicherheit und mit Konsum. Das ist so, wie wenn einer zu mir kommt, gell, der ist durstig und um seinem Durst zu helfen, zeige ich ihm ein Bild von einem Wasserfall. Das wird ihm nicht helfen. Genauso wie unser Körper Reinheit braucht, so braucht unsere Seele Reinheit. Und die bekommt sie durch Vergebung. Genauso wie unser Körper Nahrung braucht, so braucht unsere Seele Nahrung. Und sie bekommt es durch das Wort Gottes. Und genauso wie unsere Seele Ruhe, wie unser Körper Ruhe braucht, braucht unsere Seele Ruhe. Und diese Ruhe bekommen wir durch Jesus. Jesus sagt in Matthäus 11, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und wer zu mir kommt, wenn ihr zu mir kommt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist ein großer Trugschluss, wenn wir meinen, dass wir mit unserem Geld unsere seelischen Bedürfnisse befriedigen könnten. Das geht nicht. Einer hat mal gesagt, wir leisten uns mit dem Geld, das wir gar nicht haben, Dinge, die wir gar nicht brauchen, um den Menschen zu imponieren, die wir gar nicht mögen. So verdreht es unsere Welt, gell? Und jetzt noch eine vierte Sache, die der reiche Kornbauer nicht in seinem Blickfeld hat. Er vergisst die Ewigkeit vor sich. Vergiss nicht die Ewigkeit vor dir. Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du dir bereitet hast? Der Bauer mag in seiner dummen Vergesslichkeit einem schon fast leid tun. Irgendwie kommen mir da fast die Tränen, gell? Und doch ist es das Normalbild von unserem Menschen. In seinem Eifer für sein irdisches Wohl hat er ganz vergessen, dass er auch einmal sterben muss. Hätte er bloß Psalm 90 gelesen, wo Mose sagt, lehre uns Bedenken her, dass wir einmal sterben müssen, damit wir klug, damit wir weise werden. Nichts ist so sicher wie der Tod und nichts ist so unsicher wie das Leben. Wir können nicht mit Sicherheit heute rechnen, dass der morgige Tag genauso unser Besitz sein wird, wie der heutige Tag unser Besitz ist. So zu rechnen wäre dumm. Und deshalb möchte ich Mut machen, jeden Tag aufs Neue aufzuräumen. Vor allem auch in deiner Seele. Geh manchmal spazieren, jetzt im Herbst wieder, und wenn du im Chiemgau irgendwo auf so einer Anhöhe stehst, dann schaust du runter, dann denke ich mir, Mensch, wie schaffen die Bauern das, dass die Felder so toll bestellt sind? Exakte Linien, also ein Feld, das ist braun und dann daneben ist eine saftige Wiese, die ist dunkelgrün und alles schön geordnet und strukturiert. Und dann denke ich mir manchmal, ob es in der Seele von diesen Bauern auch so ausschaut. Ist da auch alles so gut bestellt? Räume jeden Tag aufs Neue auf, weil du nicht weißt, ob du den morgigen Tag noch erlebst. Da heißt es in der Bibel, die Sonne lass nicht untergehen über deinem Zorn. Wenn du etwas zu bereinigen hast, wenn es was zu bereinigen gibt, dann tu das heute. Und wenn du heute Abend dich schlafen legst, dann mach nochmal Reflexion vom Tag und bekenne, was dir einfällt, was falsch war, bekenne deine Sünde vor dem Herrn. Und atme dann seine Vergebung ein. Und atme dann Dankbarkeit aus. Das sind gute Gewohnheiten. Einerseits sollen wir den Tod nicht vergessen, andererseits sollen wir das, was nah am Tod kommt, auch nicht vergessen, nämlich die Ewigkeit. Und deshalb sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 20, da sagt er, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Das, was ich hier auf der Erde einsetze für den Herrn, für seine Gemeinde, für die notleidenden Menschen, für die Mission, diese Dinge werden mir angerechnet auf mein himmlisches Konto. Und das himmlische Konto ist viel sicherer als dein Konto hier irgendwo in der Sparkasse. Oder in der Raiffeisen, ich weiß nicht, irgendwo halt. Der Jim Elliot, der Missionar, der sehr früh gestorben ist, von den Auka-Indianern untergebracht wurde, der sagte, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann. Auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Willst du kein Narr sein? Dann gib hin, was du eh nicht halten kannst. Damit du etwas gewinnst, was du nimmer verlieren kannst. Der kluge, aber nicht weise Kornbauer, der meint in seinem Leben an alles gedacht zu haben. Aber jetzt angesichts des Todes wird plötzlich klar, dass alles, dass er in seinem Leben alles vergessen hat, was wesentlich ist. Verlier das Wesentliche nicht aus deinen Augen. Vergiss das Wesentliche nicht. Wer Gott vergisst über Gaben und Garben, Wer Schätze sich häuft und den Bruder lässt darben, wer die Seele will speisen mit irdischem Brot, nicht rechnet mit frühem, mit ewigem Tod, Doppelpunkt, der ist ein Narr. Und darauf will Jesus in diesem Gleichnis hinweisen. Vielleicht erinnern wir uns noch, was der Auslöser war von diesem Gleichnis. Da kommt ein Mann aus der Menge raus zu Jesus und sagt, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Also wenn ich dabei gestanden wäre, ich habe mir vorgestellt, was würde ich empfinden, wenn dieser Mann kommt und so zu Jesus. Wenn ich dabei gestanden wäre, ich hätte mir gedacht, oh wei, wie peinlich. Jetzt hat Jesus gerade über die Ewigkeit gesprochen, über ganz andere Dimensionen. Und jetzt kommt er daher und spricht vom Erbe. Hat er überhaupt nichts kapiert? Und vielleicht war das dem Mann nach diesem Gleichnis, nachdem er es gehört, auch ein bisschen peinlich. Aber es war gut, dass er zu Jesus kam. Und wenn man zu Jesus kommt, dann ist es nicht peinlich. Da kannst du mit deinen egoistischen Wünschen und mit deinen verdrehten Ansichten kommen. Es ist gut, wenn du zu Jesus kommst. Es ist immer gut, wenn wir zu Jesus kommen, weil er unser Denken korrigiert, weil er unsere Herzen aufdeckt, weil er unsere falschen Denkmuster uns zeigt, weil er unsere Wünsche auf eine andere Ebene lenkt, weil er uns die falsche und die richtige Perspektive von unserem Leben zeigt. Und das hat er eben auch getan durch dieses Gleichnis vom Kornbauern. Und das, glaube ich, will Gott auch durch diese Erntedankfeier uns mit uns so machen. Wenn wir auf diese Früchte sehen oder wenn du jetzt nachher von diesen Früchten nimmst und mit nach Hause nimmst, dann schau auf diese Früchte, aber dann lass deinen Blick von diesen Früchten weitergehen. Nach oben, vergiss nicht den reichen Gott über dir. Und dann blick zur Seite, vergiss nicht den armen Nächsten neben dir. Und dann schau in dich und vergiss nicht die hungrige Seele in dir. Und dann schau vor dich, vergiss nicht die Ewigkeit vor dir. Verlier das Wesentliche nicht aus den Augen. Jesus sagt, sammle dir nicht große Schätze auf dieser Welt, sondern achte darauf, dass du reich bist bei Gott. Amen.